Shortleg.
Das ist natürlich jetzt ein Monsterding.
Ich bin noch irritiert.
Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls.
Dräng mich doch hier nicht auf.
Jetzt.
Ausnahmsweise aus einer etwas längeren Pause melden wir uns zurück bei Shortleg, dem Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls. Heute wird eine kleine Nerd-Folge, denn wir stürzen uns neben dem Blick auf die World Series vor allem in die PDC Europe Next Gen hinein, wo an den beiden vergangenen Wochenenden 4 Events in Sindelfing über die Bühne gegangen sind und es sind auch 4 Events nur noch zu spielen, bis dann die Super League steht und damit der deutsche oder beziehungsweise mittlerweile ja nicht nur noch deutsche Qualifier für die PDC Weltmeisterschaft. Ich begrüße euch hier zu dieser neuen Folge. Mein Name ist Moritz Kethner und ich habe mir Benny Scherb an die Seite geholt. Grüß dich, Benny.
Moin Moin, Moin Moritz, endlich mal wieder dabei zu sein, freut mich sehr. Hat jetzt ein bisschen gedauert, aber wir haben echt heute einiges vor.
Ja, ich wollte gerade sagen, unser Duo, glaube ich, die längere Zeit nicht mehr gewesen. Und was gibt's Schöneres, als dann über die World Series zu sprechen zum Anfang. Wirklich. Aber die geht ja auf die Zielgerade und gerade ja für mich als Freund der gepflegten Statistik ist das ganz nett. Man kann so eine Rangliste mal aufmachen, ein bisschen gucken, was daneben nebendran noch so passiert, das ist doch auch ganz nett und deswegen starten wir auch mit dem Australian Darts Masters gleich durch, bevor wir dann wirklich einen größeren Block Next Gen 8 bis 11 für euch haben und abschließend sicherlich einen Blick Dart aus aller Welt, heute vielleicht nicht so ganz groß, aber es war wieder eine Menge los, zumindest mal ein kleiner Blick, welche WM-Qualifier sich vielleicht schon so aufgetan haben und damit können wir dann auch die Folge gut ins Ziel bringen. Australian Darts Masters, die World Series, ist in Down Under. Also es ist ja dieser übliche Doubleheader. Früher waren es ja auch mal 3 Events in Australien und Neuseeland. Und begonnen wurde das Ganze eben beim Australian Darts Masters in Wollongong. Letztes Jahr noch im Finale unterlegen, Luke Littler. Diesmal hat er sich dann durchgesetzt. Und ja, es war ein Turnier, bei dem er am Anfang ordentlich kämpfen musste im Decider durch gegen Haupai Pur, aber Benny, am Finaltag war er dann der beste Spieler.
Ja, absolut. Also in keiner Partie dann so richtig gefordert schon, aber nie so richtig bis aufs Maximum hinausgetrieben worden. Und ja, genau, Haupai Pur, das wurde dann nochmal eng. Es ging dann noch in den Decider, obwohl Littler die 170 zum Match verpasste, ging es dann noch in den Decider und ja, da war er dann immerhin in 13 Darts da. Ja, aber insgesamt der dritte World Series-Titel jetzt für Littler läuft eigentlich ganz gut jetzt nach dem World Matchplay auch für ihn weiterhin. Und ja, waren durchaus auch ansprechende Leistungen dabei, unter anderem eben ja auch im Finale gegen die Überraschung wahrscheinlich des Turniers mit Mike de Decker.
Ja, seit dem World Matchplay hat Luke Littler angeblich keinen Dart mal wieder geworfen, also das ist dann auch...
Glauben wir das mittlerweile noch?
Ich habe es ihm immer geglaubt bislang, wo er das gesagt hat, also ja, man muss ja auch sagen, dass der Grundstein dafür wurde viele, viele Jahre gelegt und ich glaube schon, dass er auch zwischendurch trainiert, aber wenn er jetzt halt nach dem World Matchplay 2 Wochen keinen Bock hatte, dann ja, dann hat er keine Lust. Bevor wir zu De Decker, ja, den Nachrücker dieses Events, muss man ja sagen, kommen, vielleicht noch ein paar Worte über das Spiel gegen Haupai Pur, weil du es gerade eben schon angesprochen hast. Es gab eine Szene gegen Haupai Pur beim Stand von 5-4. Da spielt Luke Littler die Single 1, um sich 170 Rest zu lassen. Ein ja, erstaunlicher Moment, den er auch später zugegeben hat. Also das war gern mal bewusst, hat das einfach so für sich selbst gemacht, weil er glaubt, er hätte in diesem Moment die 170 checken können. Kam an vielen Stellen jetzt das Feedback, boah, ist das nicht arrogant, ist das überheblich, gerade auch ja, dem Gegner gegenüber, der ja nicht weit entfernt war. Also wie stehst du dazu?
Genau, Pur hat es am Ende ja sogar, hat sogar am Ende das Leck gewonnen, das gehört so weit dazu, ne? Aber ja, für mich sind die Umstände dann trotzdem irgendwie so derartig unbedeutend, sage ich mal, mit der World Series, über die wir oft genug schon diskutiert haben, dass ich sage, wir alle kennen Luke Littler, wir alle kennen, für was die World Series da ist und die PDC reibt sich, glaube ich, in solchen Momenten eher die Hände, als dass sie sich darüber aufregt. Grundsätzlich, ich verstehe es vielleicht, wenn jetzt Haupai Pur darauf vielleicht ein bisschen angesprungen wäre oder das jetzt mit einer kleinen Geste irgendwie abgewunken hätte, das war ja jetzt auch nicht so richtig der Fall, dementsprechend, ja, ich glaube, so richtig drüber diskutieren müsste man gar nicht, oder? Oder wie siehst du das?
Den Case, den man aufgemacht hat, ist halt, dass Pur mit einem Sieg ja durchaus auch an so etwas wie World Series of Darts Finals klopft. Ne? Also diese Thematik, dass es ja Eigentlich wäre es egal gewesen, wenn er 5 zu 0 geführt hätte. Komm, ich mache nochmal die 170 zum Abschluss. Aber gerade in dieser entscheidenden Situation an sich kann sich Puha ja aber auch freuen, ne? Also Littler hat eben die 170
Genau.
nicht gecheckt, obwohl er den Dart auf Bull sogar bekommen hat. Und deswegen kann Puha sich ja sogar freuen, dass er dieses fünfte Leck dann bekommen hat. Und ja, bittererweise dann für ihn kassiert er einen 13-Darter im Decider. Wenn ich es richtig habe, dann war er auch im letzten Jahr schon zweimal im Decider an Rob Cross gescheitert, also haut bei Pur. Das will nicht mit dem nächsten Sieg auf der World Series, aber ich, ja, finde auch World Series Exhibition Event kann man mal machen. Wenn er rausgeht, darf er sich halt auch nicht beschweren. Das ist dann so, aber ich glaube auch, dass Luke Littler auf sowas dann Bock hat, so richtig Bock auf die World Series. Weiß ich gar nicht, ob er das hat in so einem Interview auch angedeutet. Ja, Michael van Gerwen, der jetzt auch einige Male nicht dabei war in Down Under, vielleicht ist das für ihn auch ein Modell. Ja, ich mache 2 Jahre mal mit, dann ein Jahr Pause. Also spürt vielleicht jetzt gerade den Repräsentantenstatus als Weltmeister, aber ja, mehr dann auch nicht. Hat sich an diesem Finaltag also erheblich steigern können und das gilt, du hast es angesprochen, auch für Mike De Decker. Wir erinnern uns, James Wade schickt Fotos aus dem Disneyland. Das ist der Grund, warum Mike De Decker dann doch nachnominiert wurde. Aber es war ein gruseliger Auftakt. 80er Schnitt gegen Brandon Wheeling, trotzdem ungefährdet das Ding gewonnen. Aber danach ging es dann immerhin ab. Aber gerne zu De Deckers Turnierverlauf ein wenig mehr.
Ja, genau, also ein richtiger Stotterstart, aber da muss man auch dazu sagen, ja, der Gegenwind, der da von Wheeling kam, der war da wirklich sehr gering dementsprechend. Wir kennen solche Siege ja auch durchaus, da leidet dann auch oft das eigene Spiel darunter, am Ende aber trotzdem eben eine ziemlich ein deutlicher Sieg, den er hier eingefahren hat. Und dann ging es ja direkt ja, gegen Luke Humphries, der wirklich richtig harte Wochen hinter sich jetzt hat. Und das ging eben auch in Australien in Down Under nicht viel besser weiter. Am Ende 0 zu 6 geht er gegen Mike De Decker unter, gegen einen zugegebenermaßen richtig gut aufspielenden Mike De Decker, der am Ende ja, über 20 Punkte da über seinem Average in der Vorrunde spielte, und auch die 167 dann unter anderem rausnahm. Aber Luke Humphries, ja, zeigte da wirklich sein C-Game allerhöchstens, Anfang 90er-Bereich. Für mehr hat es da nicht mal gereicht und nicht mal für ein Leck. Ja, und danach eben diese Partie gegen Stephen Bunting, sorry, gegen Chris Dolby. Auch da muss man ehrlicherweise sagen, so richtig viel Gegenwind kam da nicht. Dolby stand in seinem ersten Halbfinale auf der World Series, am Ende auch bei einem knappen 90er-Schnitt. Da hat Mike De Decker durchaus auch durch die Chancen, die Chris Dolby liegen lassen hat, profitiert. Aber am Ende steht eben dieses Finale auf der World Series-Turnier, bei einem Turnier, wo er eigentlich nie dabei gewesen wäre. Und ich kann mir vorstellen, dass das noch ein bisschen Gegenwind, sage ich schon, Rückenwind für ihn geben kann. Oder wie siehst du das? Ich meine, am Ende ein paar Topspieler geschlagen. Es ist am Ende die World Series Tour, aber ich glaube, so eine Nachnominierung, die kann auch noch mal so ein bisschen vielleicht Rückenwind geben, sage ich
Ich frage mich, ob das gerade ein Werbevideo für die Targobank wird, aber
mal.
viel Wind in dieser Folge. Ja, und ja, Wind hätte er sich auch viel gegeben auf die Finger, hat man ja auch im ersten Spiel gesehen, kalte Finger, Probleme gehabt. Aber es ist ja so ein Phänomen auch des Nachrückers, dann stehst du da, dann willst du doch irgendwie etwas bieten und dann läuft es nicht, ein bisschen Jetlag, ein bisschen kalte Finger und schon geht das nicht gut. Aber es ist so ein übliches Phänomen ja eigentlich, dass jemand, der nicht so richtig damit gerechnet hat, den Call-up noch zu kriegen, dass das dann läuft. Fand es auch spannend, weil De Decker ja auch zugegeben hat, seine Interview-Aussagen rund um Premier League etc., das hat auch schon ein bisschen Druck verursacht und hat dann auch zugegeben, ja, ob die PDC mich jetzt wirklich auf dem Zettel hatte, ich dachte eigentlich aktuell nicht mehr. Und von daher ist eher schon das Signal, dass man an ihn dann überhaupt in dem Moment gedacht hat. Auch ja, seine Leistung im TV, er spielt zumindest stabil, aber es ist eben nichts ganz Großes gekommen nach dem World Grand
Ja.
Prix-Triumph. Also von daher, ich sehe ihn auch nicht als Top 4, Top 5, Top 6, wie auch immer, Spieler aktuell, aber als schon jemanden, der dann im Herbst auch nicht in jedem Turnier in erste Runde raus und wir wundern uns nicht. Das ist definitiv auch nicht für die DK.
Ja, absolut. Also ich sehe da jetzt auch durchaus den Realismus, dass das vielleicht ein wenig ihm helfen kann, dieser Achtungserfolg beim Debüt auf der World Series. Aber das müssen wir auch ehrlicherweise sagen. Das hat jetzt keine Riesenbedeutung. Spielerisch waren das jetzt auch nicht die Top-Gegner, auf die er getroffen ist. Aber ja, manchmal sind es ja wirklich diese Grashalme, die helfen, um wieder back zu seinem alten Spiel, zum Major-Siegspiel vielleicht sogar bringen. Dementsprechend, wir haben da auf jeden Fall ein Auge drauf.
Ja, und Grashalme sucht aktuell vor allem Luke Humphries, weil du es eben schon gesagt hast, den will ich gern auch mal hervorheben, weil der 6:0 Whitewash, klar, da waren 2:12 Data gegen den Anwurf, das 167er Checkout, der Decker gelingt viel, aber da waren jetzt viele Dinge, so ein, ja, so eine Geste nach oben nach seinem ersten Sieg, wollte er nicht drüber sprechen in der Pressekonferenz danach, hatte auch gesagt, ich habe nicht das Mindset zum Training seit dem Premier League Triumph. Ja, macht dir das Sorgen, das aktuelle Bild? Also Humphries, der Unbezwingbare, auf einmal, ja, wie ausgewechselt.
Ich frag mich immer, ob das vielleicht auch so ein bisschen zusätzlich auch mit diesem unfassbar aufbrausenden Luke Littler gerade so in Kombi kommt, sage ich mal, bei ihm. Also Littler hat ja wirklich in den letzten Monaten oder in diesem letzten Jahr, muss man ja eigentlich sagen, ihm wirklich den Rang abgelaufen. Wir haben ja da lange über dieses Duell gesprochen, was die beiden sich auch in der Premier League-Saison teilweise noch geliefert haben. Aber irgendwie kann er sich an ihm leider weniger hochziehen, sondern es passiert da eher das Gegenteil und diese Duelle, die finden auch immer weniger statt. Ich kann es mir ehrlicherweise gerade auch nicht erklären. Genau, du hast schon richtig angesprochen, er ist mit seinem Training nicht zufrieden, mit seiner Motivation. So richtig mache ich mir jetzt langfristig noch keine riesigen Sorgen. Es gibt halt mal Schwächephasen, aber ja, so richtig bergauf geht es bei ihm einfach nicht. Ich kann es mir nicht erklären, woran es liegt. Und ja, bin gespannt, was er jetzt auch aus diesem Turnier wieder für Lehren zieht, weil ein Whitewash ist natürlich noch mal ein ganz anderer Schlag.
Ja, ich habe auch die Hoffnung, dass da irgendeine private Nachricht vielleicht auch noch kommt. Ich meine, man will sie natürlich nicht wünschen, aber auch,
Ja.
von der Körpersprache und wie er da auch ja recht teilnahmslos nach der Niederlage von der Bühne geht. Wie gesagt, World Series ist nie, sind nie diese Turniere, wo man sagt, da lesen wir Tendenzen ab und das ist passiert, aber fand ich jetzt in diesem Falle schon auffällig. Ich glaube auch begleitet von seinem Vater dann zu diesem Turnier. Jetzt heute noch reingekommen, dass er wohl Grippe erkrankt ist. Also auch das noch hofft, dass er bis Freitag dann für Neuseeland fit ist. Und ja, bin ich auch mal sehr gespannt. Kleiner Funfact noch am Rande: 6:0 Whitewash gegen Humphries gab es hier und da mal vereinzelt in der PDC. Zuletzt auch mal vor 3 Jahren durch Max Hopp. Völlig
Ach ja.
verdrängt. 2022 ist das auch dem Maximizer noch gelungen. Danach gingen die Karrieren etwas auseinander, aber jetzt Hopp ja auch wieder auf der Tour unterwegs. Was hatten wir noch so? Gerne auf den ersten Tag kurz geblickt. Top-Performer Josh Rock, 108, war der dritthöchste Debüt-Average eines World Series-Teilnehmers ever. Und dann kam Damon Hatter und haut mit 110 Punkten seinen höchsten TV-Average raus. Also such dir da gerne wen aus, den du noch schmackhafter fandest.
Also bei Rock fand ich es vielleicht noch ganz spannend, der Erstrundenauftritt dann auch im Kontrast zum Viertelfinale, weil dieses Viertelfinale, wo er dann 6:0 gegen Stephen Bunting untergeht, kein einziges Leck gewinnt, obwohl er am Ende den höheren Average hatte. Das zeigt eigentlich nochmal, ja, also dieses Spiel wurde wirklich nur auf dem äußeren Ring entschieden und Bunting war eben wirklich eiskalt. Das hätte ich vielleicht am ehesten rausgezogen, weil Rock war ja wirklich ja, richtig stark in Runde 1. Hat ehrlicherweise ja auch vom Scoring her ganz gut mitgehalten, aber die Momente, die hatte eben Bunting auf seiner Seite und auch das kann eben Dart sein, ne?
Ja, Rock hatte, glaube ich, ein bisschen Problem mit dem ersten Dart mit der Höhe und
Ja.
ja, Stephen Bunting checkt jedes einzelne Leck mit dem letzten Dart in der Hand. Das ist brutal und dann kann auch so ein Match mal 6:0 ausgehen. Damon Hatter, ja, für den war gegen Luke Littler dann im Viertelfinal vielleicht auch etwas mehr drin, obwohl Littler auch 103 spielt, aber da stand es 3:3, bevor sich Littler dann absetzen kann und Hatter eben im Score nicht mehr ganz nachkommt. Ansonsten, abseits von Hatter, die Locals. Muss man halt leider sagen, erneut kein Sieg wie schon im letzten Jahr.
Ja.
Ja, wie gesagt, Haupai Pur, der im Decider den Anwurf hat. Ansonsten Tim Pusey, der ja, Chris Doby zumindest fordert zu einem 6:4. Aber Brody Klinge auch mit einem Klinge, ich weiß nie, wie man den ausspricht, ist auch lustig. Brody Clinch mit einem Average von 95, checkt 161. Das war ein cooler Moment, aber reicht auch nur für ein Leck. Gegen Stephen Bunting. Also ja, insgesamt schwieriges Bild für die Locals in Australien. Gibt noch einen schönen Abschluss vielleicht zu diesem Event. Ab nächstem Jahr heißt das Ding dann Kyle Anderson Trophy. Wurde dann auch bekannt gegeben. Also Finde ich ganz lustig, weil es gibt diverse Dinger ja schon. Ich hab's fast verdrängt. Es gibt die Kyle Anderson Memorial Trophy. Ich weiß nicht, ob du das auf
Ja.
dem Schirm hast. Ein Bumerang für den besten Performer der World Series Events. Erster Sieger Gordon Mathers 2022.
Ach ja.
Letztes Jahr Damon Hatter die Trophäe bekommen. Also ja, der beste Spieler aus Ozeanien kriegt schon seit 4 Jahren die Kyle Anderson Memorial Trophy und jetzt gibt es eben auch die Kyle Anderson Trophy für den Sieger des Australian Dart Masters. Also ja, eine schöne Geste.
Ja.
Kyle Anderson, der ja auch ja, mit einem World Series Triumph in Australien so richtig an den Start gekommen ist. Hast du sonst noch was vom Event in Wollongong?
Vielleicht kann man noch erwähnen, dass Simon Whitlock, und auch das ist vielleicht bezeichnend für die Entwicklung jetzt bei der World Series von den Australiern, dass Simon Whitlock mit seinem okayen Scoring, sage ich jetzt mal, noch einer der besseren Leute hier war. Das zeigt ja auch nochmal, dass da irgendwie relativ wenig richtig Stürmisches nachkommt. Ich meine, Whitlock selbst ja auch mittlerweile nicht nur auf dem Zenit angekommen, sondern ohne Tourkarte immer nochmal auf sekundären Touren dabei, aber auch da mit mehr oder weniger erfolgreichen Spielen dabei. Ja, ich glaube, das zeigt einfach nochmal, da muss noch viel passieren in Australien, dass da der nächste Topspieler entsteht hinter. Naja, hinter Ozeanien und Australien jetzt einem Damon Hatter zum Beispiel.
Das ist wohl so und damit geht dann die World Series in der nächsten Woche ins Ende. New Zealand Darts Masters ist dann das letzte Ziel und da wird dann noch einmal munter durchgetauscht. Das bringen wir am Ende noch einmal kurz. Können aber sich auf diese World Series Rangliste ausnahmsweise auch mal blicken, weil sich danach dann ja auch richtet, welche Top 8 Spieler dann bei den World Series of Darts Finals in Amsterdam gesetzt sein werden. Dann war Stephen Bunting, Price, Littler, Cross, Humphreys und Aspinall, die sind da auf den ersten 6 Plätzen. Dann folgt Chris Doby und ja, nun wird es spannend. Michael van Gerven ist ja eben nicht in Neuseeland dabei. Dafür Mike De Decker und Damon Hatter, die einen Punkt dahinter sind. Und jetzt dürfen wir natürlich noch eine saftige Prognose abgeben, die ich denke auch sehr an der Auslosung hängen wird. Aber für entweder De Decker oder für Hatter wird es reichen. Wohl alleine die Teilnahme, ich weiß nicht, ob da nach Countback geht, ehrlicherweise. Es wird aber reichen, um bei den World Series of Darts Finals gesetzt zu sein. Such dir einen aus, schnell.
Damon Hatter.
So, Damon Hatter macht in Neuseeland die Schritte und ja, das gucken wir dann am Ende uns nochmal im Ausblick genauer an. Nehmen wir den Weg zurück nach Deutschland,
Jawohl.
PDC Europe Next Gen. Ja, wir haben ja die letzte Folge dann nach dem Proto-Block vor dem ersten Next-Gen-Wochenende in Sindelfingen genommen und haben deswegen ganze 2 Doppelpacks hier zu verarbeiten. Und Stichwort Doppel ist dann auch beim ersten Event das Richtige, denn das 8. Event der diesjährigen Next-Gen wurde im Modus Double-In gespielt. Und Double ist dann auch passend für den Turniersieger, denn Michael Klönhammer holt seinen zweiten Titel, gibt kein einziges Leck in der Gruppenphase ab und ja, kommt auch hinten raus mit dem Modus am besten klar und hat auch nervenstarke Momente dabei.
Ja, die beiden höchsten Averages in der K.O.-Runde, beide im Anfang Mitte 80er-Bereich, was ja bei Double-In, Double-Out wirklich sehr solide ist. Und generell Klönhammer und ich möchte eigentlich einfach auch nochmal André Welge generell erwähnen, dass die beiden Oldies sich das Ganze wirklich nochmal geben. Und Klönhammer letztes Jahr ja nur ein Next-Gen-Wochenende, glaube ich, mitgespielt. Dieses Jahr muss er jetzt halt an den Start gehen, um wieder bei der Super League dabei zu sein. Und das macht er ja wirklich mit Bravour. Also wie der hier durch das Feld raced und dann auch mal ebenso Spieler wie Arno Merk, Whitewash, dann Matthias Ehlers auch im Finale schlägt. Und wie du schon richtig angesprochen hast, in der Vorrunde, ja, einfach mal nur ein Leck abgibt. Das ist wirklich, ja, ganz, ganz stark. Und ja, so jetzt der zweite Turniersieg ja auch für ihn schon bei der Next Gen in diesem Jahr, richtig?
Ja, genau. Und
Auch schon.
hatte das 2. Event bereits gewonnen. Und ja, ich finde Klön aber auch, ja, diese Coolness, die er einfach ausstrahlt. Auch schon in der ersten K.O.-Runde war er mächtig unter Druck geraten, muss man sagen. Gegner steht auf 40 Rest und er checkt dann 81 Punkte in zwei Darts. Also trockener geht's dann nun wirklich nicht. In den beiden Decidern im Viertelfinale gegen Thomas Natusch, im Halbfinale gegen Niklas Zölder zweimal ein 15-Darter. Also da reden wir bei diesem Modus natürlich auch über ganz andere Gefilde und im Finale auch die Checkouts hervorzuheben. Checkt 77, 78, 60, 148. Also das gesamte Repertoire der Zweidart-Finishes war da einfach da. Und ja, ist ein Spieler, ja, dem ich auch an sich gerne zuschaue, der eben für diese Clutch-Moments dann auch zuständig sein kann. Und schlägt hier eben in diesem Finale Matthias Ehlers. Wir hatten erstmals im Halbfinale Niklas Zöllner und auch Lenny Schlüter. Ich glaube, definitiv ein junger Name, wo man jetzt auch gesagt hat, endlich auch für ihn mal ein tiefer Run bei der Next Gen dabei.
Ja, definitiv. Ich meine, viele kennen den Namen vielleicht jetzt noch von der Q-School, wo der vielleicht den meisten so richtig ins Gedächtnis gekommen ist, weil der da wirklich überragend performt hat und ja auch gar nicht mal so weit weg am Ende von der Tourcard war, wenn ich das richtig noch auf dem Schirm habe. Das war wirklich richtig, richtig stark und ja, das hat er jetzt nochmal unter Beweis gestellt, was er tatsächlich drauf hat. Generell wieder sehr viele Namen dabei, die man so vielleicht auch noch gar nicht gehört hat. Bei Lenny Schlüter noch eher, aber ja, du hast ja gerade auch schon den zweiten Mann im Halbfinale angesprochen. Und zwar, Moment, jetzt habe ich den selbst, Niklas Zöllner, den man ja so vorher auch, oder den vielleicht wenige, die jetzt nicht komplett in der Szene drin sind, kennen. Also, und sowas sieht man eben jetzt regelmäßig auf der Next Gen. Das macht einfach auch so Spaß, dann da dann mal den Stream anzuhaben und so viele neue Spieler, die hervorragende Darts spielen können, zusehen können. Und ja, und noch dazu muss man auch sagen, Moritz, gibt es dann auch so ein paar alte Bekannte, die sich mal zurückgemeldet haben, denn Robert Marjanovic hat sich mal wieder die Blöße gegeben und das ganze Next-Gen-Wochenende mitgespielt und das auch durchaus erfolgreich.
Ja, Folge hat es richtig aufgemischt. Also hat jetzt kürzlich einen Podcast aufgemacht mit Gaga Clemens und Marcel Althaus und dann mal nebenbei auch erwähnt, dass er da sein PDC-Comeback gibt. Und ja, was soll man sagen? Gruppenphase war noch eine Niederlage gegen Francesco Marcone dabei und ja, ab da, K.O.-Runde, geht es plötzlich völlig ab. Sicherlich völlig herauszuheben, das Spiel Achtelfinale gegen Steven Noster. Da war auch das Lustige im Stream kurzzeitig das Thema aufgekommen, der könnte gerade seinen persönlichen Rekord-Average spielen und das im Modus Double-In. Also da ging es richtig ab gegen Steven Noster und am Ende ist er dann mit einem Average von etwa 90 Punkten mit 4:1 an ihm vorbeigeflogen. Ich muss sagen, da lag was in der Luft. Also ich habe gedacht, Mensch, wenn der jetzt einfach zurückkommt und sich sagt, komm, ich spiele mal wieder ein Event mit, guck mal, was hier auf der Next Gen so los ist, hätte ja das Jubeln kein Ende genommen.
Ja, und ehrlicherweise, zumal er sich ja auch im Podcast mit Gaga Clemens und Marcel Althaus schon stark runtergeredet hat und gesagt hat, ja, er spielt gerade nicht unbedingt seine besten Darts und die Erwartungen sind jetzt gar nicht mal so hoch. Jeder Sieg ist erstmal ein guter Anfang und sowas. Naja, ich sag mal so, mit einem Viertelfinale und in der Art und Weise kann man gut und gerne mal sein Comeback feiern. Aber ja, wir kennen ja auch so ein bisschen Robert Marjanovic mittlerweile. Der wird das jetzt trotzdem nicht an die große Glocke hängen. Und ehrlicherweise glaube ich auch nicht mal, dass er daraus jetzt den Gedanken zieht, komm, ich kann es noch mal probieren. Ich glaube, er hat da die Ambition auch gar nicht. Aber es ist einfach, ja, einfach schön zu sehen, ihn auch noch mal so spielen zu sehen und dann auch so erfolgreich. Hat mir sehr gefallen und hat mich auch sehr gefreut.
Ja, nehmen wir auch vielleicht als Fazit später mit, weil ich finde, davon lebt die Next Gen aktuell ziemlich, dass es eben Spieler gibt, die irgendwie schon immer dabei waren und Super League seit über 10 Jahren spielen, meinetwegen, ja, solche All-Time-Starter wie Michael Hurz oder so, die auch bei diesen Turnieren dann immer weiterhin mitmischen und gleichzeitig, wir kommen in den späteren Events sicherlich noch deutlich mehr drauf, die Youngsters, die finde ich jetzt langsam auch mit dem erweiterten Teilnehmerfeld echt die Kiste aufmischen. Ich hatte mir sonst aus früheren Runden noch ein paar Sachen aufgenommen oder eine, hauptsächlich Jannis Barkhausen, der mit einem 88er Average in der ersten K.O.-Runde 0-3 rausgeht. Das ist Next Gen. Also da hatte Mika Donnewert dann andere Ideen mit diesem Spiel und ja, so war es dann das mit dem achten Event im Modus Double In? Neuntes Event am Sonntag folgte dann sofort mit dem Setzlistenmodus. Auch hier Michael Klönhammer dann ja, lange auf einem sehr guten Weg. 20 Siege in Folge, hatte ich mir aufgeschrieben und scheitert dann aber an Daniel Klose und der ist dann auch am Ende der Titelchampion in einem Finale, ja, in dem es 27 Jahre Altersunterschied gab, 6:3 schlägt er Jorik Hofgens.
Ja, Jorik Hofgens auch ein Spieler, der mittlerweile wirklich auch im deutschen Spitzendarts so langsam ankommt, möchte man meinen. Natürlich fehlen da jetzt, also keine Ahnung, European Tour Debüt gab es ja auch schon bei ihm. Generell, was er teilweise spielen kann, hat er auch wirklich schon präsentiert und das ist auch mit dem Finale nochmal unterlegt. Das sieht auch mit der Super League jetzt gar nicht so schlecht aus. Aber Daniel Klose, ja, nächster Turniersieg, der muss sich so gar keine Sorgen machen, was jetzt die Super League angeht und präsentiert sich ja auch wirklich mit echt guten Spielen nach seinem Tourcard-Verlust. Das ist jetzt nicht die absolute Welt, aber das ist im oberen 80er-Bereich, auch häufiger im unteren 90er-Bereich. Das ist grundsolid und das reicht dann eben auch für so einen Turniersieg mal. Auch Michael Klönhammer im Halbfinale, in einem guten Halbfinale rausgenommen. Davor André Velger, also die ganzen Oldies auf den Weg geschlagen und dann eben im Finale auch den Youngster Jorik Hofgens. Starker Turniertag von ihm und wieder unter Beweis gestellt, dass er auch einfach zu den besten deutschen Dartspielern gehört. Ich glaube, viel mehr muss man zu ihm gar nicht sagen. Er führt ja auch nach diesen vier Turnieren, muss man auch sagen, mittlerweile das Ranking auch relativ deutlich an der Next Gen. Und ich glaube, das muss auch sein Anspruch sein. Wir haben ihn ja auch jahrelang auf der Tour erlebt. Wir wissen, was er spielen kann.
Ja, ich habe gleich noch ein paar Fragen zu ihm, weil er hat ja noch ein Event gewonnen und das hebe ich mir ganz gerne
Ja.
dafür auf. Der eben erwähnte Robert Marjanovic war dann auch hier ja, in anderer Sache unterwegs, denn durch eine wilde Gruppenkonstellation musste er sich durchkämpfen. Drei Spiele gegen sozusagen den Gruppenletzten mit 3:0 und dann haben sich drei Spieler gegenseitig 3:2 geschlagen. Auf einmal entschied der Dart Connect Average, mit dem dann Marjanovic und Dominik Ferrero gegenüber Oliver Klein den Vorteil hatten. Also auch das kommt dann vor, fand ich auch sehr auffällig, dass es halt hier und da diese Todesgruppen nicht nur an
Ja.
diesem Wochenende, sondern auch am nächsten Wochenende gab, wo dann ja, Spieler teilweise auch mal mit einem Schnitt von 80 Punkten die Segel streichen müssen. Und das ist dann auch ein weiteres Qualitätsmerkmal. Wir hatten die 750 Pfund Preisgeld für Jorik Hofgens wirklich Gold wert für sämtliche Ranglisten. Auch der Weg von ihm, ne? Klingelhöfer, Finn Behrens, Arno Merk später, Marcel Walpen, der, ich glaube, weiterhin auf sein erstes Finale auf der Next Gen auch wartet. Aber zumindest wirklich die Flagge für die Schweiz hier hochhält und ja, für den es auch in Richtung Super League auf einem ordentlichen Weg aussieht. Können wir dann aufs zweite Wochenende vielleicht überspringen und jetzt muss man vielleicht ein bisschen mehr über Daniel Kluse sprechen, denn klar, die Averages im Modus Masterout, der hier gespielt wurde, die sind etwas andere, aber ich nehme einfach mal die letzten drei Spiele, 101, 94, 93, sind da die Sachen auch zweimal an die 100 in der Gruppenphase gespielt. Also nicht nur, weil es der dritte Titel für Daniel Kluse war, der sich hier zum Dominator echt entwickelt, auch spielerisch, muss man sagen, ist ja das Maß aller Dinge.
Ja, absolut. Auch kein Spiel wurde da eng. Ne? Und auch, also da muss man, glaube ich, wirklich auch noch mal die Namen herausnehmen da. Also von Jannis Barkhausen gar mal abzusehen, dann aber über Franz Rötsch, Dragutin Horvat, alle großen Namen da eigentlich oder viele große Namen des deutschen Darts hier nacheinander geschlagen und zwei Lecks in Finale und Halbfinale zusammen abgegeben gegen solche beiden Namen wie Barkhausen und Rötsch. Ja, das zeigt, Klose war da an diesem Wochenende wirklich in Topform und ja, war einfach grundsolide, auch ohne Leckverlust aus der Gruppenphase gegangen. Okay, da möchte man meinen, das waren jetzt auch nicht die allerbesten Gegner dort, aber auch das muss man erstmal schaffen. Und ja, Klose fühlt sich einfach, glaube ich, da echt wohl und ich bin auch ein bisschen froh, dass er so tatsächlich zurückkommt, nachdem er seine Tourcard verloren hat, dass es da jetzt nicht viel Wehwehchen gab, sondern er einfach direkt zeigt, ich bin noch da, ich bin immer noch da und kann das auch immer noch auf die Bühne oder zumindest ans Board bringen. Und ja, also gerade auch diese bis zum Finale durchgespielt, das hat nochmal gezeigt, er ist voll da. Das freut mich sehr.
Ja, und die Frage würde ich dann aber schon aufwerfen, weil er wird ja womöglich als Führender der Rangliste in die Super League gehen. Also als ehemaliger Tourcard-Holder hat man da sicher auch einen Favoritenstatus. Man muss aber auch fairerweise sagen, Daniel Klose hat bei der Super League noch nie das Finale erreichen können. Also das war nie das Event, wo ja selbst in Phasen, wir wissen das ja auch, hat ein Finale auf der Pro Tour erreicht. Also Tagesform, die da auch mal wirklich richtig gut da sein kann. Aber Super League war nie das ganz große Ding für Daniel Klose. Und da, ja, weiß nicht, wie du das siehst, wie Klose dann in diese Super League gehen kann, auch ja mit diesem Status vielleicht als besten Spieler, jetzt wo auch eben alle Tourcard-Holder ausgeschlossen sind, nur noch die Quali über die Next Gen möglich ist.
Ja, das gehört ja auch so weit dazu. Daniel Klose war jetzt bisher nie so der richtige Bühnenspieler, ne? Auch auf der European Tour hat er sich jetzt nicht immer so richtig wohl gefühlt. Das hat man, finde ich, ihm auch oft angesehen. Und so war es eben auch oft in der K.O.-Runde jetzt in den letzten Jahren bei der Super League, dass er dann doch häufig dann auch mal im Achtelfinale oder ähnliches dann die Segel streichen musste. Mit ein paar echt nervösen Matches auch und gerade hinten raus dann auf die Doppel. Wo es dann, oder wenn dann mal die große Zahl nicht getroffen wird und sowas, es gab es ja auch alles auf der Super League-Bühne schon. Wenn er das abstellt, dann ist er wahrscheinlich in dieser Super League der Top-Favorit. Aber ja, ich bin sehr gespannt, wie er sich präsentieren kann. Wie gesagt, die Bühne macht bisher noch was mit Klose, aber wenn er da 5% abstellen kann, dann gibt es an ihm wenig vorbeikommen. Und das, ja, ich bin sehr gespannt, ob er das abstellen kann und ob er vielleicht ja auch nochmal auf der European Tour eine Chance bekommt, dieses Jahr das vielleicht ein bisschen als Preparation zu zeigen.
Unter anderem vorbei müsste man vielleicht an Dragutin Hrovat, der eben jetzt das Viertelfinale erreicht hat, also das Wochenende davor, meine ich, gar nicht gespielt, lässt er also auf der Next Gen auch hier und da mal was aus, aber ja, will auch den Weg in Richtung Super League natürlich gehen als
Absolut.
mehrfacher Champion. Auch bei Jannis Barkhausen war bisher nicht seine Saison, über die Development Tour sieht es ja wirklich sehr, sehr gut aus, dass da vielleicht sogar noch mit großen Außenseiterchancen ein WM-Platz möglich ist. Auch hier von den Namen her Klingelhöfer, Klönhammer geschlagen, später Laurin Welk und Jurik Hofgens. Also auch das wirklich ein starker Run von Barkhausen, der dann auch eben zum Beispiel im Halbfinale eine Average von 94 ans Board bringen kann. Ich nehme noch mal ganz kurz Franz Rötsch auf, weil weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast. Das wäre ganz lustig, aber sein Spiel gegen Lukas Wenig auf Twitch zuletzt
Habe
ist
ich
da.
nicht mitbekommen, ehrlicherweise.
Ja, okay, in der Liga des Gogatana, die ja so eine Online-Liga mit
Ja.
ja wirklich Tourcard-Holder-Besetzungen und allem Möglichen ist. Best of 9 Sets, verliert 4-5 gegen Lukas Wenig und beide spielen irgendwie ein Average von 97 über diese 40 Legs oder so mit Doppelquoten von 51 und 63%. Also Rötsch mit dieser 63% Doppelquote, da hieß es im Forum auch, ja, wie sieht das denn jetzt bei ihm mit der Form aus? Der Gogatana antwortete, ja, kannst du dir mal später auf Twitch ansehen. Und dann kommt dieses Spiel dabei raus. Also das war noch vor dem Spiel. Also die Form war da, 5-1 Erfolg über Welge. Und
Ja.
ja, auch im nächsten Event ging es noch mal ins Viertelfinale. Rötsch für mich auch so ein Spieler, bei dem ich mich frage, warum es nicht noch mehr explodiert. Weil auch auf der European Tour vor vielen Jahren schon mit einem 100er Average Rob Cross rausgenommen und solche Geschichten. Aber immer wieder auch erstaunliche Leistungseinbrüche. Von daher, ja.
Ja. Genau, also gerade jetzt in der letzten Zeit war ja sein Spiel, was er ins Board gebracht hat, jetzt zumindest bei den Turnieren jetzt auch nicht so unfassbar gut, dass er da jetzt auf einem Niveau mit Klose und Co. Agieren konnte. Aber dieses Wochenende war ja wirklich ein riesiger Lichtblick, ne? Also auch spielerisch, nicht nur ergebnistechnisch, sah das wirklich gut aus, von der Gruppenphase bis zum Ende. Einmal Halbfinale, einmal Viertelfinale. Das war echt wichtiges Preisgeld auch, was die Super League angeht für ihn. Und ist auch nicht selbstverständlich, wie gesagt, wenn man das jetzt auch vielleicht mit dem letzten halben Jahr vergleicht, wo generell auch bei der Super League hatte, bei der Super League sag ich schon, bei der Q-School hat er immer mal wieder ja, nicht so richtig präsentieren können, sobald es wichtig wurde, was der eigentlich kann. Wir erinnern uns ja auch noch an etliche European Tour-Erfolge, die er feiern konnte und richtig geile Matches, die er auch auf der Bühne präsentieren konnte und ja, schön, dass es bei ihm wieder bergauf geht. Ich glaube, das kann man sagen, weil wenn er sein A-Game spielt, gehört er auch zu den absolut besten Spielern in diesem Land.
Das ist eigentlich eine Überleitung zu einem Spieler, der dann das 11. Event ja, auf dem Tablett liegen hatte und mit Sicherheit von seinem Niveau auch zu den Besten dieses Landes gehört. Rede ist von Paul Krone, der ja, hier in sein zweites PDC Europe Next Gen Finale eingezogen ist und am Ende aber einem anderen den Vortritt für den ersten Titel lassen muss, nämlich Patrick Klingelhöfer, der jetzt ja wirklich auch seit 2, 3 Jahren immer besser wird und es ist ja, auf mehrere Arten ein unglaublicher Abschluss für dieses Wochenende, weil Klingelhöfer sich anscheinend beim Fußball irgendwie verletzt hat. Das Knie hat echt heftige Probleme gemacht. Und dann gewinnt er dieses Turnier nicht mit seinen eigenen Darts, sondern spielt die Darts von Steven Moster. Ich frage dich, wie ist das möglich? Wie? Er nimmt, also, Ich habe ja auch Dartpfeile und mit denen werfe ich, aber er schnappt sich die Darts von Steven Noster und kann mit diesen Darts das Turnier gewinnen. Das ist, ja, ich finde es unglaublich.
Ja, da müssen wir vielleicht echt mal Patrick persönlich fragen. Ich kann mir das auch nicht erklären. Aber ja, vielleicht hat er auch jahrelang einfach die falschen Darts gespielt. Wenn er so ein Niveau dann ans Board bringt, vielleicht sollte er öfter mit Steven Oster Darts spielen. Wir hatten ja auch solche Fälle schon auf der Bühne, wie zum Beispiel wie Liam Mandel-Lawrence, ich glaube, vor 2 Jahren bei Lakeside, wo seine Darts nicht mitkamen und er dann mit den Darts von einem anderen Spieler an den Start gehen musste. Auch da konnte er einen Sieg holen. Aber hier geht es ja um den Turniersieg, ne? Und um den Debütsieg auch noch für Patrick Klingelhöfer. Sein erster Erfolg auf der Next Gen und dann auch wie, ne? Also, was von Dragutin Horvat über den eben genannten Liam Mandel-Lawrence, den er mal eben whitewashed mit 5-0, und dann Paul Krone, was für ein Turnierverlauf das war. Ja, Hut ab, hätte ich so nicht gesehen. Und ich, ehrlicherweise, in der Konstanz habe ich auch einen Klingelhöfer, sorry, das war sogar die Krone-Serie, die ich gerade durchgegangen bin. Aber in der Konstanz, die Klingelhöfer hier gespielt hat, habe ich ihn noch nicht spielen sehen. Hut ab, natürlich als großes Highlight dann der Sieg über Daniel Klose, der, glaube ich, 28 Spiele in Folge gewonnen hat zu dem Zeitpunkt. Den auch noch rausgenommen. Hut ab.
Ja, Klose, der hatte bis zum Viertelfinale eine Leckbilanz an dem Tag von 25:0. Dann war es Tim Kaufmann, der dann endlich mal dem Klose ein Leck wegnahm und wirklich ein Top-Halbfinale auch, in dem kein Leck mehr als 18 Darts benötigt. Und finde das auch, also Klingelhöfer auch eher als Spieler wahrgenommen, der so hohe 70, Anfang 80 spielt.
Genau, ja.
Aber dass er hier wirklich drei Matches dann zum Abschluss auch das Niveau noch mal ein bisschen anziehen kann, das ja, ist echt stark von ihm. Passte auch mit den Noster Darts, dass irgendwie der Titelgewinn dann auf der Doppel 15 erfolgt. Ein Dart oder ein Doppel, das von Noster auch sehr bevorzugt wird. Und ja, das Finale dann pures Drama. Paul Krone hatte schon das Halbfinale gegen Kimi Seemann fast weggeworfen. Also führte da 4:0 und dann gegen Matchstart um Matchstart weg, bevor ja unter Druck dann ein 14-Darter im Decider hergehalten hat. Und ja, in diesem Match hatte dann auch Patrick Klingelhöfer die ersten Matchstarts. Krone übersteht das und steht dann im Decider nach 9 Darts auf 47 Rest, kriegt die Geschichte aber mit den nächsten drei Aufnahmen nicht durch und Klingelhöfer eben 90 Punkte zum Match in 2 Darts. Auch trockene Angelegenheit. Eines von ja, vielen Checkouts in diesem Finale, 101, 70, 100, alle gefallen. Und ja, darf sich damit jetzt erstmals Titelsieger auf der Next Gen nennen. Das ist toller Erfolg für The Fire. Ja, Klose hatten wir genannt, das erste Viertelfinale für Liam Mandel-Lawrence. Da muss auch, glaube ich, noch einiges passieren, damit es für
Ja.
die Super League auch funktioniert. Hauptsächlich will ich hier aber das Thema aufmachen, weil ich mal die Achtelfinalnamen so durchgebe. Jorik Hofgens, Finn Behrens, Finn Hruciak, Jan Schmidt, Merlin Nikolaus, die sind zum Teil noch 18 und mischen diese Next-Gen-Serie auf. Also, wo kommt jetzt dieser Juniorenkick auch noch mal her?
Also, ich würde sagen, dass die Chancen gegen diese alteingesessenen, jetzt im positiven Sinne, Elite des deutschen Dartsports, sage ich mal, dass die Chancen, auf die zu treffen, einfach viel mehr sind. Auch übrigens dank der Next Gen, muss man natürlich sagen. Und je häufiger es diese Möglichkeiten gibt, umso mutiger werden natürlich auch die Youngsters, dann unbedingt diese Spieler schlagen zu wollen. Und ja, dafür ist einfach die Next Gen eine einzigartige Turnierserie, muss man einfach sagen, die, glaube ich, den deutschen Dartsport auch in der Breite einfach nochmal unfassbar pushen kann, weil wir diese Matches einfach an zig Wochenenden im Jahr sehen können und auch diese Spieler unfassbar heiß sind, genau diese Matches mal für sich entscheiden zu können. Und da ist natürlich ein Jorik Hofgens vielleicht das allerbeste Beispiel dafür, was passieren kann. Am Ende landet er nämlich nicht nur in den Finalrunden der Next Gen Tour, sondern plötzlich auch dann auf der European Tour Bühne, was man auch vor anderthalb, 2 Jahren sicherlich noch nicht vorstellen konnte. Und ja, ich glaube, die Next Gen ist dafür wirklich die riesige Chance und wir müssen auch wirklich sehen, da tut sich auch was, da gibt es auch so eine Art Generationswechsel, während natürlich Klönhammer, Welge, Horvath und Co. Nach wie vor auch die Fahne in der Hand halten, beziehungsweise alles geben, um sie nicht aus der Hand gerissen zu bekommen, ne?
Ja, aber nimm dir auch halt Finn Behrens, ne, auch mit 18 Jahren European Tour
Unfassbar,
Debüt. Das sind doch
ja.
auch Namen, die du vor einigen Jahren, vielleicht ist es auch ein bisschen Recency Bias, so, dass ich jetzt auch empfinde, dass irgendwie das Niveau der Next Gen von diesen Spielern mittlerweile ein höheres ist. Also, ja, ich glaube, insgesamt ist der Turnier schon noch schon irgendwo bei so 70 Punkten, aber da geht ja in den späteren Runden noch viel mehr. Da wird ja viel von der Gruppenphase auch in diesen Turnier-Average reingehauen. Also, das, ja, finde ich schon bemerkenswert. Ein Name, den ich jetzt hier nochmal rauspicken will, weil ich den Bericht geschrieben habe: Sebastian Stute spielt in der Gruppenphase ein Average von 90 Punkten über 3 Spiele und haut dann 105er Average in der K.O.-Phase raus. Also solche Spieler mischen hier ein Turnier auf und ich habe diesen Namen vorher nie gehört.
Ja.
Da findet man dann irgendwo in den Gazetten online im Mai einen Artikel, ja, dass der jetzt talentiert ist und vielleicht bei nationalen, internationalen Turnieren mal mitmachen will. Aber ja, der kommt einfach und man sieht, was passiert, wenn man
Ist
diese
da.
Möglichkeiten auftut. Also ja, das ist auf jeden Fall ein absolutes Kennzeichen dieser Next-Gen-Saison. Wenn wir mal so aus den deutschen Block ein bisschen rauswechseln, weil, muss ich ehrlicherweise sagen, bis auf Walpen jetzt zuletzt hatten wir hier wenig zu lachen für die internationalen Teilnehmer bei der Next-Gen. Roby John Rodriguez hat ein 105er Average auch gezeigt, aber ja, auch für mich so ein bisschen, er ist aktuell der beste Österreicher auf dieser Tour, aber für mich auch nicht so richtig klar, wohin die Reise da bei ihm geht.
Ja, es ist halt alles wirklich sehr inkonstant. Also wenn er nach der 105 auch wieder im Turnierverlauf danach Mitte 80 und unter 80 kommt, das zeigt ja auch, er kann es, aber über wie lange ist die Frage. Wir haben ja auch gegen Ende des Jahres noch mit Turcotte bei ihm gesehen, dass da noch einiges ging, aber so richtig konnte er diese Form, die er dann als letztes Hoch nochmal hatte mit Turcotte, jetzt auch nicht auf dieses Jahr konservieren oder herübertragen. Und ja, jetzt geht es eben wirklich zum Kern des Ganzen. Ne? Jetzt muss er wirklich hier gegen Spieler plötzlich kämpfen, gegen die er jahrelang eben nicht ran musste. Und das vielleicht braucht er auch da so ein bisschen Zeit, um sich daran zu gewöhnen, jetzt wirklich diese langen, quälenden Turniertage durchstehen zu müssen, wenn du wirklich das Finale spielen willst, 10, 12 Spielen oder was. Das ist jetzt eben tatsächlich auch für ihn nochmal eine andere Sache. Und auch da wissen wir ja, im Privaten geht da viel vor, auch nicht nur Positives. Deswegen, ja, aber die Anzeichen sind ja da. Du hast die 105 angesprochen. Er könnte es. Es ist okay, aber es ist eben verdammt durchwachsen.
Also das ist auch dieses Wechselhafte, was dann ja insgesamt zu Platz 14 in der Rangliste reicht. Das ist für mich auch der Übergang, den wir jetzt finden wollen zum Abschluss, denn die Super League ist jetzt auch terminiert worden. Es ist am 4. bis 7. November in Hildesheim soweit. Also ja, ist ja mittlerweile dann gesetzt und bekannt, dass da 4 Tage gespielt wird, dann wieder über Achtelfinale bis zum Finale, dann an den letzten Tagen. Das Turnier ausgetragen und es gibt zwei Order of Merits für die Next Gen. Es gibt einmal die Haupt-, die Main Order of Merit, über die sich 20 Spieler qualifizieren und dann noch die Youth Order of Merit, über die sich 4 weitere Spieler qualifizieren. Ja, ohne jetzt hier eine große Lücke zu sehen, es ist im Regelwerk keine Hierarchie übrigens definiert. Es ist nur, dass die Top 20 der Next Gen Order of Merit sich qualifizieren und die Top 4 der Youth, welche jetzt hinter welcher zurückstehen muss. Wir gehen mal davon aus, dass die nächstbesten 4, so steht es ja häufig bei der PDC, so Next Not Yet Qualified in die Richtung sein werden. Aber wird auch fast den Case aufmachen. Wir haben mit Kimi Seemann, Jorik Hofgens, Jared Becker, Jan Schmidt, Moritz Bormann aktuell sowieso 5 Spieler, die in dieser Youth-Rangliste gelistet sind, die ohnehin schon in der Top 20 sind. Also da gehen nochmal 4 Plätze. Also am Ende steht möglicherweise fast die Top 10 der Youth-Rangliste unter den 24 Spielern. Und es ist eben ja auch nicht die Development-Tour-Altersregel, sondern es sind Spieler, die maximal 22 Jahre alt sind. Also, ja, kann man jetzt auch noch eine Meinung zu haben. Also, ich finde, es sind schon so extrem viele Youth-Spieler, die es hier reinschaffen. Und aber auch schön, dass diese Möglichkeit da ist. Wer sich eben über die Youth-Rangliste qualifiziert, kommt dann in so einen separaten Topf der Auslosung. Also weiß ich aber nicht, ob du es, weiß nicht, ob du es schwierig findest, wenn dann quasi der 9. oder 10. der Youth-Rangliste dabei ist. Andererseits, wenn ich dann Finn Behrens auf 11 sehe, das Niveau ist auch da, ne?
Ja, Sorgen macht man sich dann nicht um die Qualität, vielleicht auch bei der Super League. Also, du hast gerade schon Finn Behrens angesprochen, Felix Springer noch auf 10, da wissen wir auch, was der teilweise spielen kann. Joshua Hermann und Liam Mendel-Lawrence ebenso. Sebastian Stute, der Mann, den niemand vorher kannte vor diesem Wochenende, ist jetzt auch, hat sich auf 16 gesetzt mit einem guten Wochenende. Ich glaube, ums Niveau müssen wir uns keine Sorgen machen. An sich finde ich für die Durchmischung vielleicht zum Start jetzt in den ersten Jahren der Next Gen diese Youth-Rangliste ganz nett. Ich glaube, irgendwann kann man sie aber tatsächlich vielleicht sogar streichen, weil du hast absolut richtig angesprochen. Die Top-Spieler der Youth-Rangliste wären sowieso dabei. Aber an sich finde ich es für die Durchmischung vielleicht sogar ganz nett und auch übrigens ziemlich attraktiv für die Zuschauer dann natürlich auch, ne?
Ja, und attraktiv vor allem für die jungen Teilnehmer dieser Next Gen. Also,
Genau.
das ist ja auch etwas, deswegen nehme ich das Thema der Jugend auch sehr auf in diese Folge, weil das ja immer so ein witziges Thema war, Next Gen, und am Ende steht da Dragutin Horvat und heimst die Titel ein. Ist jetzt ein mehrfacher Teilnehmer, wirklich die nächste Generation, aber es steht ja einfach auch für die, ja, beste deutsche Turnierserie, abseits der Tourcard-Holder natürlich. Ja, aber. Wie gesagt, kann man auch unterschiedliche Meinungen zu haben. Ich bin da, wie gesagt, sehr gespannt. Eng wird es jetzt insgesamt für die, die nicht mehr in diese Youth-Rangliste fallen. Zum Beispiel Arno Merk, der steht noch auf 36. Michael Unterbuchner, der jetzt hier nicht mitgespielt hat. Ich habe auch ganz weit unten in der Rangliste Pascal Verozius entdeckt. Letztes Jahr ja noch den Doppelschlag an Titeln eingefahren. Auch einer, der jetzt hier nicht zu finden ist, aber. Ja, ich weiß nicht, ob du sonst noch einen hast, der, wo du sagst, ich hätte mir eigentlich erwartet, dass der jetzt hier nicht vor den letzten beiden Wochenenden ja dermaßen Probleme hat.
Ja gut, vielleicht, wenn ich jetzt die Top 30 mir noch mal genauer anschaue, vielleicht tatsächlich die Nummer 30 mit Matthias Ehlers, haben wir jetzt auch schon mehrfach auf der European Tour gesehen, hatte auch gute Matches teilweise gezeigt, dass er sich so schwer tut, hätte ich jetzt vielleicht auch nicht erwartet. Aber wie gesagt, es zeigt noch mal, du kannst eben auch, wenn du Mitte 80 spielst, wenn es ganz doof läuft, wenn es ganz, ganz doof läuft, sogar in der Vorrunde ausscheiden. Es passiert einfach und das Feld ist so brutal in der Breite, gerade wenn es dann aber zu dieser kompletten Auslosung ab der ersten K.O.-Runde kommt, da kannst du einfach auf jeden treffen, der dich auch mal mit einem 105er abwatschen kann. Das können bestimmt, also ich will jetzt keine Zahlen nennen, aber sehr, sehr viele Spieler können das. Und ja, sonst so viele Namen habe ich jetzt nicht. Bormann ist auch noch relativ weit weg. Auch der hat ja im letzten Jahr auf sich aufmerksam gemacht. Ja.
Jetzt aber im Zweifel auf die Youth oder ist auf
Genau,
19, ne?
auch
Also
richtig.
aktuell ist er
Ja.
ja sogar so drin. Patrick Tringler hatte ich mir noch so notiert, weil der ja wirklich letztes Jahr auch das ein oder andere für sich entscheiden konnte und jetzt auf 28 geführt. Also ist
Stimmt.
vielleicht auch der Wunsch nach ein bisschen mehr Internationalität noch, weil aktuell Roby John Rodriguez und Marcel Wulpen wirklich die einzigen nicht deutschen Spieler wären. Und wenn man bedenkt, die nächsten beiden Wochenenden, Sindelfing ist jetzt durch, Rust in Österreich ist schon gespielt. Also ist auch die Frage, wer sich da noch nach Kalkar und Hildesheim aufmacht. Also ich fürchte fast, dass es bei den beiden Namen dann erstmal bleiben wird.
Ja, vielleicht wären das tatsächlich eher die Quotenplätze, die wir bräuchten, so blöd wie es klingt, ne? Auch für die Attraktivität, dass sich mehr Schweizer trauen, dann auch den Weg nach Deutschland anzutreten. Das ist vielleicht das größte Argument. Und auch aus Österreich, auch wenn es da natürlich ein Turnier gibt. Aber
Finde
ja,
ich
am
einen
Ende.
super Punkt, ja, weil klar, Stefan Belmont hat jetzt auch andere Prioritäten aktuell gelegt mit der Challenge Tour, viel als Nachrücker unterwegs gewesen, hat jetzt da vielleicht auch mal eine
Ja.
Pause von genommen und will sich darauf fokussieren. Letztendlich wäre das natürlich aber auch für ihn noch ein Weg gewesen, sich Richtung WM in Position zu bringen. Also ja, ist echt die Frage, wie man das für diese Nation attraktiver gestalten kann. Ich fand die Öffnung auf dem Papier erstmal cool, aber ist natürlich auch die Frage, wie das angenommen wird. Und ja, jetzt das ganz große Thema aufmachen, dass ja eigentlich eine Lücke ist, wie sich zum Beispiel deutsche Tourcard-Holder noch anderweitig für die WM qualifizieren sollen, muss vielleicht für eine andere Folge nochmal
Sicherlich.
herhalten. Ja, wunderbar. Das soll der ja, mal vertiefte Blick auf die Next Gen gewesen sein. Wie gesagt, vier Events sind noch, bevor es dann Anfang November in Hildesheim um das WM-Ticket geht. Und WM-Tickets ist ein gutes Stichwort, dass wir so ein kleines Roundup-Dart aus aller Welt noch mitmachen. Eigentlich will ich dich hauptsächlich fragen, auf der CDC-Tour, da ist ja praktisch schon alles entschieden. Titel für Stobunce und David Cameron, die werden dann auch wohl zusammen mit Adam Cevada sich qualifizieren. Lennart Gates ist ja schon qualifiziert, also da passiert gar nichts mehr, muss man ehrlicherweise sagen. So lege ich mich irgendwie
Ja.
fest jetzt. Zweitbester Kanadier mittlerweile nach diesem Wochenende, Darryl Christie. Jetzt kommt das. Darryl Christie checkt in diesem Finale. Ich weiß nicht, ob du diesen Clip gesehen hast. Hat 118 Punkte Rest. Du darfst jetzt überlegen, vielleicht hast du es gesehen, vielleicht auch nicht, aber überlegen, welchen Weg Darryl Christie gegangen ist.
Über die 18 vielleicht und dann die
So, er
Triple
ist
18
auf der.
getroffen?
So, damit fängt es schon mal an. Triple
Okay.
18 getroffen, war schon mal
Ja.
gut.
Okay,
Weiter
warte
geht's.
mal. 54, dann haben wir 46. Dann haben wir 4 und 60, richtig?
Genau.
Und dann 14 Bullseye oder was?
So, und genau das hat er jetzt nicht gemacht. Sein
Über
Gegner
Triple
hatte übrigens
16.
einen Finish. Nee, auch nicht.
Dann sag's mir bitte.
Er ist auf der Triple 18 geblieben
Ach du Gott.
und hat die Doppel 5 getroffen am Ende. Das war der Championship Dart für Darryl Christie. Also, ja. Es führen auch
Funktioniert.
wilde Wege mal nach
Also,
Rom.
ja.
Habe ich noch nie so gesehen. Wollte ich aber unbedingt hier unterbringen, weil, ja. Der Turniersieg selbst ist natürlich ein schönes Ergebnis, aber das war für mich die Story dieses CDC-Tour-Wochenendes auf der Nordic and Baltic Tour. Wie gesagt, wir haben jetzt einiges aufzuholen hier auch. Da gab es nochmal pures Drama zum Abschluss. Teemu Hajo gewinnt das letzte Event und qualifiziert sich damit über Countback für die WM. Also unglaubliche Geschichte. Andreas Harrison war schon qualifiziert. Und ja, bitter für Oskar Lukasiak, der mittlerweile Tourcard-Holder ist, aber eben in den ersten beiden Jahren ja auch noch die Nordic and Baltic Tour spielen kann und sich darüber qualifizieren kann. Der zwei Matchstarts verpasst, um das Viertelfinale im letzten Event zu erreichen, und auch dann wäre er qualifiziert gewesen. Ja, Teemu Hajo, der es macht. Spieler, ja, mit dem ich natürlich auch noch ein bisschen fremdel. Ich würde es den Spielstil als Finnisch beschreiben,
Schön gesagt, ja.
weil irgendwie Marco Cantele das vielleicht auch so vorgetragen hat. Ich glaube, das sind eigentlich total lustige Vögel, aber auf der Bühne sehr in sich ruhend, muss man schon
Ich
sagen.
bin auch jedes Mal wieder baff, wenn ich so durch Dart Connect scrolle und dann sehe, dass Marco Cantillà da relativ regelmäßig ein 100er Average oder so spielt, wo ich mir dann immer denke, wenn du das mal auf die Bühne bringen würdest und dann nicht wieder 20 Punkte absacken würdest, dann hätten wir vielleicht auch ein bisschen mehr Spaß mit dir, auch wenn du nicht der Allerschnellste bist. Aber ja, es bleibt einfach ein Mysterium, dieser Mann.
Ja, das ist mit alles auf die Bühne bringen, ist auch eine Frage für viele Spieler aus Asien. Super Überleitung für Lawrence Elagan, der zweimal auf der Asian Tour erfolgreich war und damit auch wieder mittendrin im WM-Race angekommen ist. Alexis Teulo steht fest als Qualifier, dicht vor seinem WM-Debüt steht Motomu Sakai, und dann geht es eben mit Elagan und Paul Lim weiter. Also die vier sehen sehr gut aus. Auch Yusei Asemoto, der wieder mal einen Titel gewinnen konnte, ist dabei und ja, vor dem letzten Wochenende noch in Lauerstellung. Paulo Nebrida kennen wir von der letzten WM, ja, Achtelfinale. Nee, halt, dritte Runde dann gegen Geoffrey de Graaf gespielt. Und eben Manlock Leung, auf den wir auch noch, zumindest ich aus meiner Sicht, gerne hoffen würde.
Ja.
Ja, Australian Darts Association, diese neue Serie, wurde dann vor dem Australian Darts Masters gespielt. Raymond Smith, der aktuell da ja führt und den wir auch kennen, The Guru, der ja fast mal eine Tourkarte sich über die WM erspielt hätte, weil er das Viertelfinale erreicht hätte. Das auch eine Riesengeschichte damals. Entscheidet sich aber vielleicht für die WDF-WM. Mal gucken, Tim Pusey liegt jetzt auf Platz 2 und könnte damit vielleicht auch darüber noch einen Weg zur WM finden. Wir hatten noch einen neuen Darter bei der Moto Super Series. Cooler Moment, Danny van Treib spielt dort den ersten neuen Darter wirklich vor Publikum und steht am Ende bei einem Average von 120 Punkten im Finale. Ja, und um bei den guten Holländern weiterzumachen, Jimmy van Schie mit einem Doppelpack in Belgien, während Lisa Zollikofer aus Deutschland die Antwerp Open gewinnt. Also wirklich toller Erfolg für die Bremerin. Nehmen wir ja immer gerne hier am Ende auch mit rein, die deutschen Erfolge da auf den verschiedenen WDF-Turnieren. Und um das Ganze jetzt auch so völlig abzurunden, wir haben ja die Junioren auf der Next Gen so angesprochen. Der Name Merlin Nikolaus ist auch schon gefallen. Gewinnt die International Youth Challenge in Dänemark. Ja, gucken wir mal vielleicht nächste Woche. Findet, meine ich, dann das nächste Event in Borken statt. Und dann ist Kevin Barth auch wieder
Ah ja.
möglicherweise in unserem Podcast, der das ja auch in Österreich immer näher begleitet. Und deswegen nach dem heutigen Fokus auf Next Gen vielleicht da auch dann einige interessante Eindrücke in der nächsten Folge. Aber das soll der Blick um die Welt gewesen sein. Also WM-Qualifier gehen so langsam in die letzten Runden. Next Gen ist wirklich, ja, hat Fahrt aufgenommen, macht mir auch aktuell richtig Spaß. Es gibt schon das nächste Woche wieder das nächste Wochenende in diesem August noch und das wollen wir dann mal uns ansehen. Hast du noch irgendetwas aus dieser wunderbaren Kategorie?
Ich
Irgendein
glaube nicht.
persönliches Highlight noch am Dartboard?
Leider, na gut. Nee, das erzähle ich jetzt nicht. Aber
Mein
gibt
erster
jetzt.
27 Data.
Nee, aber liebe Grüße an die Darts-Raketen, weil da habe ich mit dem guten Erik tatsächlich das Doppelturnier gewonnen, das interne. Wir sprechen über die Finalrunden nicht. Da habe ich das Spielen relativ eingestellt, aber auf Erik konnte ich mich verlassen. Genau, aber
A
wenn
win
du schon
is a
nach mir
win.
fragst,
A
dann
win is a win.
so ist es.
Ja, dann soll's das für den Moment gewesen sein. Manny, wir werden das weiterverfolgen. Die nächsten Doppel wirst du dann bitte von vorne bestreiten. Und wir melden uns nächste Woche dann wieder, wahrscheinlich in einmal durchgetauschter
Genau.
Konstellation. Haben dann ein bisschen Challenge Tour. Wie gesagt, das große Finale der World Series of Darts, die wir alle hier so lieben. Und in dem Sinne wünschen wir euch weiter viel Spaß mit diesen Darts, gucken, was da nächste Woche passiert und machen für heute den Deckel drauf. Das war Shortleg, der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls. Macht's gut. Ciao.
Ciao.